Wir sind gegründet worden von Vertretern indianischer Völker, die aus den USA 1974 nach Europa gekommen sind, namentlich nach Genf an die UNO, da hier in der Schweiz die UNO sich mit Menschenrechten beschäftigt und sie wollten eben endlich wie alle anderen Völker angehört werden und Teil der internationalen Völkergemeinschaft werden. Und so haben sie eine Organisation hier gegründet. Wir heißen Internationales Komitee für die Indianer Amerikas ursprünglich, aber wir sind hier in der Schweiz gegründet worden und es gab dann Bestrebungen in anderen Ländern ebenfalls solche, sagen wir mal, Unterstützungsorganisationen für die indianischen Rechte zu gründen. Es gab dann auch Incomindios Italien, Incomindios Finnland, aber heute arbeiten wir eben zum Beispiel mit AKIN zusammen, die eigentlich auch aufgrund dieser ganzen Bewegung damals in den frühen 70er Jahren entstanden sind.
Ihr hattet die Olympischen Spiele bzw. das Internationale Olympische Komitee vorgeschlagen für den Public Eye Awards.
Das World Economic Forum in Davos, das jedes Jahr stattfindet und über 1000 globalisierte Unternehmen anzieht und Staatsleute und Oberhäupter aller möglichen Staaten nach Davos bringt, ist sicher bekannt. Und im Vorfeld dieses World Economic Forum findet von der Organisation Erklärung von Bern zusammen mit Greenpeace eine Nominierung statt für den Schmähpreis. Es werden also Schmähpreise vergeben für die schlimmsten Firmen dieser Welt, ob sie nun Umweltsünder sind oder die Arbeitsrechte nicht einhalten oder auf eine andere Art und Weise sich eben nicht globalisiert und nachhaltig und gut und gerecht verhalten. Da werden diese Preise vergeben und es gibt drei verschiedene Kategorien, eben diesen sogenannten Public Eye Global Award, Public Eye Swiss Award, dann gibt es auch neu einen Public Eye Greenwash Award und dann kann auch das Publikum mitmachen und abstimmen. Und hier haben wir eine Nominierung für den Schmähpreis Swiss Award eingegeben und eben nicht eine Firma, sondern das IOC, das sich genauso verhält wie eine Großfirma.
Da fließen ja Unsummen, Milliardenbeträge werden da bei diesen Olympischen Spielen umgesetzt. Du warst mit Peter Schwarzbauer in Kanada letztes Jahr und hast dich mit der Situation der First Nations dort beschäftigt, nicht nur der First, also der Vor-Host Nations, sondern auch der anderen. Die Situation vor Ort hat Peter Schwarzbauer ja schon ein bisschen beschrieben. Der Widerstand vor Ort, der hält ja an. Wie sieht es denn da im Moment aus?
Der Widerstand ist sehr breit, das darf man sehr wohl sagen. Es haben sich sehr viele indianische Völker in ganz Kanada solidarisiert mit den Indigenen in British Columbia. Das sah man sehr schön daran am Fackellauf, der von den Organisatoren ja durch 1000 verschiedene kanadische Ortschaften geführt hat. Und dabei wurden 100 Aboriginal Communities, wie das so schön heißt, also indigene Ortschaften, auch berücksichtigt, damit ja eben also dieser Einbezug der Indigenen war ja sicher sehr gewollt und sehr schön. Doch einige machten Widerstand, zum Beispiel die Mohawk, die zu den Irokesenstämmen gehören, ganz im Osten in Montreal, die sagten, nicht mit uns. Wir möchten nicht, dass die Weltöffentlichkeit glaubt, dass alles in Ordnung ist. Der Fackellauf soll bitteschön nicht in unser Reservat gelangen und die Organisatoren mussten dann die Fackel löschen oder eine andere Route wählen und so weiter. Es ist also noch und nöcher passiert, dass die Indigenen damit eigentlich Aufmerksamkeit erregen wollten, um zu sagen, dass es zwar von außen her immer schön und gut aussieht, was Kanada macht, aber wenn man eigentlich bedenkt, dass Kanada nicht einmal die internationale Erklärung, die UNO-Erklärung für die Rechte indigener Völker unterschrieben hat mit drei anderen Staaten, und das sind eben auch Staaten, die von großen indianischen oder indigenen Menschen bewohnt werden und natürlich hier immer wieder das liebe Geld ins Spiel kommt, weil die Ressourcen da sind und die Indigenen im Weg sind. Also Kanada hat diese internationale Deklaration nicht unterzeichnet, ist es nicht gewillt bis heute. Australien war auch einer dieser vier Länder, hat unterdessen unterzeichnet. Die USA hat auch nicht unterzeichnet und Neuseeland auch noch nicht. Aber Kanada brüstet sich immer, menschenrechtsmäßig zuvorderst zu sein. Aber was im eigenen Land geschieht, darauf wird keine Rücksicht genommen. Und der Fackellauf war sicher eine Gelegenheit, hier darauf hinzuweisen, dass nicht alles zum Besten besteht. Ich möchte hier ganz kurz noch sagen, indianische Völker sind an und für sich sehr gastfreundlich. Und sie fanden ursprünglich die Idee ja gar nicht schlecht, die Völkergemeinschaft mal bei sich willkommen zu heißen. Das liegt ganz in ihrer Tradition. Es ist einfach, wie es herausgekommen ist, ist nicht in ihrem Sinn. Und sie möchten einfach die ganze Wahrheit an den Tag legen und nicht nur einen Teil. Ein kleines pikantes Detail noch zum Fackellauf. Der Fackellauf wurde unter anderem durch die Royal Bank of Canada gesponsert. Und diese Bank ist gleichzeitig auch mehr als jede andere Bank involviert in der kanadischen Provinz Alberta, Rohöl aus Teersand zu fördern. Und das ist etwas vom umweltmäßig Schlimmsten, was man sich überhaupt ausdenken kann. Das ist ein kompletter Unsinn, so viel CO2 und Energie zu investieren, aus Teersand Öl herauszupressen und damit ganze Flächen so groß wie Bundesländer in Deutschland zu Mondlandschaften zu machen. Das ist völliger Unsinn, aber die Royal Bank of Canada hat dies getan und hat eben auch den Fackellauf gesponsert und deshalb wollten die indigenen Völker auch hier ein Zeichen setzen, dass nicht alles zum Besten steht. Und in Alberta leben natürlich sehr viele indianische Völker.
Und unterhalb dieser Tar Sands, also dieser Öl-, Sand- oder Teersand-Gebiete, da wird ja dann das Wasser verschmutzt, die Menschen werden krank, die Tiere sterben, also
genau.
Da gibt es ziemlich üble Auswirkungen, alleine durch den Abbau. Und durch die Klimadiskussion wissen wir ja auch, dass das Verbrennen dieses Öls im Endeffekt dann auch wieder uns alle weltweit belasten wird.
Richtig.
Was passiert denn im Moment? Im Moment gibt es in Vancouver auch eine Gegenveranstaltung zu den Olympischen Spielen. Hast du da Informationen?
Ja, soeben ist jetzt ein sogenanntes olympisches Zelt errichtet worden, mitten in dem Gebiet, das von Peter Schwarzbauer schon sehr schön beschrieben worden ist, wo diese Obdachlosen zusammenkommen, die Vertriebenen, die indigenen Frauen, diese East Hastings, diese sogenannte Skid Row. Und das Gebiet ist eigentlich, gehört zum schönen Stadtteil von Vancouver, das für die Touristen hätte sehr herausgeputzt werden sollen. Und da steht jetzt ein olympisches Zelt der Obdachlosen. Da wird aufmerksam gemacht auf ihre Situation, dass es also Vancouver nicht gelungen ist, hier die sozialen Probleme zu lösen und sich aber andererseits total verschuldet hat, um die Olympischen Spiele auszurichten. Und hier werden Pressekonferenzen gegeben und die Leute werden informiert. Gleichzeitig versucht man auch, den Obdachlosen, den Vertriebenen, einen kleinen Unterschlupf zu gewähren. Sie kriegen da Essen und ein bisschen Wärme. Was auch interessant ist jetzt, was passiert ist, kritische Journalisten, unabhängige Journalisten und Aktivisten sind reihenmäßig an der US-kanadischen Grenze festgehalten worden. Sie können nicht nach Kanada einreisen. Ihre Laptops oder Mobiltelefone werden gefilzt. Sie müssen stundenlange Verhöre über sich ergehen lassen, mit dem Resultat, dass sie trotzdem nicht einreisen können. Sie werden zurückgeschickt und so versucht man natürlich, möglichst viele kritische Stimmen nicht nach Vancouver gelangen zu lassen. Und ich weiß auch nicht, wie demokratisch dies ist. Es haben sich ja sehr viele weiße und konservative Kreise schon darüber geärgert und ihren Unmut darüber geäußert, dass hier tatsächlich Bürgerrechte untergraben werden. Es gab auch eine Pressekonferenz zu Beginn der Spiele, was interessant ist, nicht nur von indigenen Kreisen, sondern auch Nicht-Indigenen, von Umweltorganisationen und Menschenrechtsorganisationen. Und hier hat man noch einmal ganz klar darauf hingewiesen, was die negativen Seiten dieses Skizirkuses eigentlich sind.
Die Olympischen Spiele 2008 in Peking haben ja die Menschenrechtsdiskussion im Westen zumindest irgendwie auch mitgeprägt. Die Sachen, die aber der Westen damals kritisiert hat an China, die werden jetzt zum Teil in Kanada einfach so durchgeführt, oder?
Richtig, vor allem, was ich vorher schon erwähnt habe, die ganze Stadtbaupolitik, das ist sicher mit China, mit Peking zu vergleichen, wenn ich daran denke, wie viel da kaputt gemacht worden ist, auch an historisch gebauten oder vor allem 850 Einheiten für Obdachlose wurden gnadenlos geschleift und es wurden stattdessen riesige Häuser hochgezogen, irgendwelche Spekulationsobjekte. Man hat auch versprochen, dass es war klar, dass man diese Einheiten vernichtet und stattdessen sollten dann doch soziale Wohnungen errichtet werden. Das ist aber nicht passiert, oder diese sozialen Wohnungen wurden so teuer, dass es niemand bezahlen konnte, und die Universität hätte zum Beispiel in einem schönen neuen Gebäude gerade bei in der Nähe dieses Skid Rows, dieses Obdachlosenviertels gebaut werden sollen, und das wurde der Universität so teuer, dass sie nicht hineingegangen sind. Es gibt jetzt also jene Immobilienruinen und Stadtteile, die gar nicht mehr so schön aussehen, und das ist natürlich auch wegen der Finanzkrise passiert. Die Investoren haben sich teilweise zurückgezogen oder haben ihre Versprechen nicht eingehalten, weil sie selber in finanzielle Nöte gelangt sind. Also hier ist doch einiges passiert, das so nicht hätte passieren dürfen, und das hat auch weiße Bewohner und Bewohnerinnen von Vancouver aufgeschreckt.
Olympia, zum Schluss, also die Bürgerrechte in Kanada werden beschnitten für dieses große Spektakel. Man hört hier kaum was, weil die Journalisten, kritische Journalisten, einfach nicht vorgelassen werden. Wie können wir uns trotzdem informieren?
Ja, deshalb sind wir ja da und versuchen unser Bestes und geben Presseaussendungen aus. Wir haben auch Partner in Deutschland, die dasselbe tun. Und wir arbeiten sehr eng mit diesem ORN zusammen, Olympic Resistance Network. Wir kriegen tagtäglich Informationen. Und natürlich von außen versucht man schon auch in Kanada die Medien aufmerksam zu machen. Und ich denke, die neuen Kommunikationsmittel wie Internet, Facebook, Mobiltelefone tun auch was dazu und können sicher die Situation ein bisschen aufhellen. Letzten Endes kommt es auf Leute wie dich drauf an, Mirko, die eben den Mut haben, hier darüber zu berichten. Und wir sind froh um jeden Sender, der etwas dazu schreibt. Es ist mir gelungen, in der sehr renommierten neuen Zürcher Zeitung einen ganzseitigen Artikel zu platzieren mit dem Titel Skizirkus auf gestohlenem Land. Und der hat doch einigen Wirbel verursacht. Aber wir haben mehrheitlich positive Rückmeldungen gekriegt. Es ist also nicht so, dass die Leute das nicht hören wollen, sondern man muss einfach, na, wie wir das jetzt schon über 30, 35 Jahre tun, jetzt bei Inkomedia Schweiz, hartnäckig dabei bleiben, diese Informationen unter die Leute zu bringen und beide Seiten zu zeigen, natürlich, so dass die Leute auch selber entscheiden können. Und wenn Kanada oder die USA oder ein anderes Land mit einem indigenen Bevölkerungsanteil etwas Gutes tut, das auch zu bringen, das ist ganz klar. Aber diesmal war der Schmähpreis dazu da, schon mal Aufmerksamkeit zu erregen, und eben Medienleute, die auf uns hören wollen, sind ganz wichtig in dieser Arbeit.
Vielen Dank, Helena Nieberg von Inkomindios Schweiz, die Internetseite www.inkomindios.ch.